Pazifismus, das antimilitaristische Magazin der Medieninitiative Radio Quer. Von der Wiesbadener und der Mainzer Gruppe der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner und Kriegsdienstgegnerinnen.
Herzlich willkommen bei Pazifismus. Der Schwerpunkt unserer heutigen Sendung liegt auf den beiden Veranstaltungen der DFGVK und anderer beteiligter Gruppen, die im November in Mainz und Wiesbaden stattfinden. Zu der ersten Veranstaltung am 16. November, in welcher Verfassung ist Europa, haben wir ein Interview mit dem Referenten Rudi Friedrich von dem Verein Connection e.V. geführt. Er gibt darin schon einen kurzen Ausblick auf die höchst bedenkliche Entwicklung der Europäischen Union und den Zusammenhang zwischen Militarisierung und Flüchtlingsabwehr. Bei den anderen beiden Veranstaltungen am 23. November in Mainz und am 30. in Wiesbaden geht es um Kleinwaffen. Kleinwaffen sind Massenvernichtungswaffen. Eine Lesung mit Jürgen Kresslin aus seinem Buch Verstecktisch, wenn sie schießen. Wir senden dazu nochmals ein schon etwas älteres, aber leider nach wie vor sehr aktuelles Interview, das Christian Axnick vom Marburger pazifistischen Radiomagazin Kalaschnikow mit Jürgen Kresslin geführt hat. Außerdem in der Sendung weitere Veranstaltungshinweise für November und Anfang Dezember und natürlich wieder Friederikes Widersprüche von Klaus Hecker und Ursula Löw. Aber zuerst einmal, in welcher Verfassung ist Europa? Unter diesem Titel führt im November eine Veranstaltungsreihe mit dem Buchautor Rudi Friedrich durch 15 Städte in Deutschland und Österreich. Am 29. Oktober unterzeichneten die Regierungschefs der 25 Mitgliedstaaten der Europäischen Union den EU-Verfassungsentwurf. Alle Mitgliedstaaten sollen nun den Entwurf ratifizieren, damit die Verfassung 2009 in Kraft treten kann. Die DFGVK Hessen, das Bildungswerk Hessen der DFGVK und der Verein Connection e.V. in Offenbach starteten angesichts dessen eine Veranstaltungsreihe zur Militarisierung und Flüchtlingsabwehr der Europäischen Union. Der Verfassungsentwurf werde eine Politik legitimieren, die schon an den Außengrenzen der Union die Einreise von schutzsuchenden Flüchtlingen zu verhindern sucht. Welche Konsequenzen diese Militär- und Flüchtlingspolitik mit sich bringt und welche Forderungen die veranstaltenden Gruppen daraus ableiten, wird der Maurer und Soziologe Rudi Friedrich anhand des von ihm mit herausgegebenen Buches »In welcher Verfassung ist Europa?« in der Veranstaltung anschaulich auseinandersetzen. Wir haben dazu vorab ein Gespräch mit ihm geführt.
Hallo, ich habe am Telefon Rudi Friedrich, Geschäftsführer von Connection e.V., der am 16. November in Mainz zu Gast sein wird, in der Veranstaltungsreihe »In welcher Verfassung ist Europa? EU-Militarisierung und Flüchtlingsabwehr?« Ich wollte erstmal ein paar allgemeine Sachen zu dir, beziehungsweise auch zu Connection e.V. fragen. Was macht Connection e.V.?
Connection e.V. ist ein Verein, der in Offenbach am Main ansässig ist und wir arbeiten seit nunmehr 11 Jahren zur Unterstützung von Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren aus Kriegsgebieten. Das heißt, wir arbeiten für Kriegsdienstverweigerer, die zum Beispiel aus der Türkei kommen, aus dem ehemaligen Jugoslawien, in großen Mengen gekommen waren, zu Russland, zu Algerien, auch zu einigen lateinamerikanischen Ländern oder afrikanischen Ländern oder auch zu Israel. Und da stehen eigentlich zwei Sachen im Vordergrund. Das eine ist, dass wir versuchen, Gruppen in diesen Ländern zu finden, die sich für das Recht auf Kriegsdienstverweigerung einsetzen, gegen Wehrpflicht und gegen Krieg arbeiten. Und wir sehen zu, dass wir diese Gruppen international unterstützen können. Unterstützungskampagnen für sie machen, sie zum Beispiel auch zu Veranstaltungsreihen hier nach Deutschland einladen, inhaftierte Kriegsdienstverweigerer auf internationaler Ebene unterstützen und dergleichen mehr. Und das andere ist, dass Kriegsdienstverweigerer und Deserteure aus diesen Kriegsgebieten sehr häufig aufgrund der dort bestehenden Repressionen möglicher Haft, möglicher Folter sogar oder gar die Todesstrafe hier nach Deutschland fliehen und hier Schutz suchen. Sie bekommen in der Regel kein Asyl und wir versuchen trotzdem mit ihnen Möglichkeiten und Wege zu entwickeln, dass sie diesen Schutz, den sie brauchen, auch bekommen. Wir unterstützen dabei die Selbstorganisation von asylsuchenden Kriegsdienstverweigerern und wir gucken natürlich in jedem einzelnen Fall, welche Möglichkeiten es gibt, damit jemand doch einen asylrechtlichen Schutz bekommt. Dieses sind praktisch die beiden Schwerpunkte unserer Arbeit und über allem steht das Motto für uns, dass Kriegsdienstverweigerer Asyl brauchen.
Jetzt ist Kriegsdienstverweigerung zumindest auch ein Schwerpunkt der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen. Wie ist das Verhältnis zur DFGVK? Ist das eher gespannt? Sind das konkurrierende Organisationen oder wird viel zusammen gemacht?
Nein, das sind natürlich keine konkurrierenden Organisationen, sondern wir arbeiten sehr eng an verschiedenen Punkten mit der Deutschen Friedensgesellschaft zusammen. Wir selbst kommen auch aus der Deutschen Friedensgesellschaft und wir hatten Connection e.V. deswegen gegründet, weil wir gesehen haben, dass dieser Schwerpunktbereich internationale Arbeit zur Kriegsdienstverweigerung sehr umfangreich ist und dass wir eigene Strukturen aufbauen müssen, um zum Beispiel auch einfach Spenden dafür bekommen zu können. Dass wir einen gemeinnützigen Verein haben, der diese Arbeit machen kann, der diese Arbeit tragen kann. Das war der Grund für uns, diese Organisation zu gründen. Aber selbstverständlich arbeiten wir, wie der Name ja schon sagt, viel mit anderen Organisationen zusammen und deswegen auch mit der Deutschen Friedensgesellschaft.
Die Veranstaltungsreihe, wollte ich vorweg mal fragen, es ist ja eine Veranstaltungsreihe, die, wenn ich es richtig sehe, ausschließlich im November stattfindet. Man konnte diese Veranstaltung buchen. Wäre es noch möglich, Veranstaltungen zu buchen?
Ja, selbstverständlich gibt es noch die Möglichkeit, eine Veranstaltung vor Ort durchzuführen. Da denke ich, ist das Einfachste dann, sich an die DFGVK in Hessen zu wenden unter der 069-431-440. Von mir aus besteht da auch großes Interesse, weil ich denke, dass die Frage der Militarisierung und die Frage der Flüchtlingsabwehr der Europäischen Union viel zu wenig bekannt ist und dass es sehr wichtig wäre, das in verschiedenen Orten zum Thema zu machen und an die Öffentlichkeit zu bringen.
Was stellst du dir unter den Schwerpunkten bei der Veranstaltung selber vor? Es ist ja, wenn ich es richtig sehe, ein etwas breit gefassteres Thema, also mit Militarisierung und Flüchtlingsabwehr. Das ist auch vielleicht für viele gar nicht klar, wie die beiden Sachen zusammenhängen und ob sie zusammenhängen. Was wären denn die Schwerpunkte?
Nun, zur Europäischen Union ist es erstmal so, dass vieles sehr unklar ist, weil vieles passiert so in Brüssel oder in Straßburg, und wenn ich mir das von anderen so anhöre, dann wissen sie oft nicht, was da im Einzelnen beschlossen wird und welche Konsequenzen das eigentlich hat. Wir haben uns diese beiden Schwerpunkte Militarisierung und Flüchtlingsabwehr zum einen deswegen herausgesucht, weil wir in unserer Arbeit mit Kriegsdienstverweigerern, die hier in Deutschland Asyl suchen, natürlich genau diese beiden Bereiche anschneiden. Und für uns ist das auch wichtig, weil wir dort Zusammenhänge sehen. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, diese Zusammenhänge auch wahrzunehmen, zu sehen, wie Flüchtlinge abgeschottet werden, wie eine Festung Europa militärisch abgesichert wird, wie dieses beides zusammenhängt, wie auch der Einsatz von Militär im Ausland, wie im Kongo oder im Kosovo, dort wo die Bundeswehr und andere europäische Truppen stehen, wie das mit der Flüchtlingspolitik zusammenhängt. Ich denke, dass das einfach wichtig ist, und für uns war das sehr naheliegend, das beides zu verbinden, und wir sehen immer wieder, dass es nicht sofort zusammen gedacht wird, dass es aber eben doch wichtige Zusammenhänge gibt. Und bei der Veranstaltung geht es zum einen darum, sich mal anzugucken, welche Entwicklung gibt es im Bereich der Flüchtlingspolitik in den letzten 10 Jahren im Bereich der Europäischen Union und welche Entwicklung gibt es im Bereich der Militarisierung. Vor einem Jahr hatten wir eine Tagung durchgeführt, und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Tagung waren erschreckt, oder es war ein großes Aha-Erlebnis für sie, weil sie festgestellt haben, das wussten wir noch gar nicht, dass es so weit fortgeschritten ist, was da alles schon passiert ist und was da noch geplant ist. Und deswegen werden auf der Veranstaltung diese beiden Schwerpunkte Thema sein und natürlich die Frage, welche Verbindung hat das miteinander, und am Ende nochmal die Frage, wie hängt das mit der geplanten Verfassung zusammen und was verstärkt da dieser Verfassungsentwurf, und wie könnten wir vielleicht dagegen Öffentlichkeitsarbeit organisieren?
Hast du für die Flüchtlingsarbeit oder für die Flüchtlingsabwehr der Europäischen Union ein kurzes, prägnantes Beispiel, was du nennen könntest?
Na, ein sehr prägnantes Beispiel ist, was Italien gerade macht. Da kommen Flüchtlinge aus Afrika auf kleinen Booten, die im Grunde überhaupt nicht tauglich sind, um mit denen über das Mittelmeer zu fahren. Sie schaffen es, auf die Insel Lampedusa zu kommen, eine italienische Insel, und werden von der italienischen Regierung, ohne dass sie überhaupt die Möglichkeit hatten, einen Asylantrag zu stellen, sofort wieder nach Afrika zurückgebracht. Das ist praktizierte Flüchtlingsabwehr. Das heißt, Leute, die aufgrund ihrer Notsituation aus politischen, auch wirtschaftlichen, aus anderen Gründen geflohen sind, weil sie sahen, dass ihre Lebensgrundlagen zerstört worden sind, weil dort möglicherweise Krieg herrscht, wo sie herkommen, weil es eben gar keine Lebensgrundlagen mehr gibt, weil sie Hunger leiden müssen oder dergleichen mehr. Und sie haben eigentlich einen Anspruch, alle, wenn sie in ein europäisches Land kommen, Asyl zu beantragen, aber dieser Anspruch wird ihnen verwehrt, sie werden einfach abgewehrt. Das ist ein typisches Beispiel dafür.
Wie würdest du vorschlagen, oder wie ist deine Vision davon, dass die Europäische Union mit diesen Problemen umgeht?
Ja, es wird ja in der Politik immer so getan, als ob die Massen von Flüchtlingen ausgerechnet in die Europäische Union kommen wollen. Und tatsächlich ist es so, dass der größte Teil der Flüchtlinge in den Herkunftsregionen bleibt. Das UNHCR, das UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge, das sagt, es gibt etwa 12 Millionen Flüchtlinge auf der Welt, derzeit aufgrund von Kriegen, aufgrund von Krisensituationen, aufgrund von politischer Verfolgung, aufgrund von Nichtbeachtung der Menschenrechte und dergleichen mehr. Und von diesen 12 Millionen Flüchtlingen kommen gerade mal einige Hunderttausend, nämlich 250.000 pro Jahr in die Europäische Union und beantragen hier Asyl. Es ist also ein wirklich geringer Bruchteil dessen. Das heißt, die Abschottungspolitik, die hier betrieben wird, bedeutet, dass viele andere, die diesen Schutz auch brauchen, ihn nicht bekommen können. Offene Grenzen wäre da eigentlich die richtige Antwort dazu. Und die Abschottungspolitik trägt natürlich auch dazu bei, dass das, was von den Regierungen so kritisiert wird, nämlich dass es Schlepper gibt, die sich es gut bezahlen lassen, dass sie Flüchtlinge in die Europäische Union bringen, dass die auch entsprechend hohe Preise verlangen können. Denn eine gut abgeschottete Grenze sorgt natürlich dafür, dass die Flüchtlinge nach anderen Wegen suchen und das entsprechend bezahlen müssen. Im Grunde stärkt die Politik genau diese Strukturen, statt sie beheben zu können. Das steht natürlich im Gegensatz zu dem, was die Regierungen uns sagen. Und zum anderen ist es so, dass die europäischen Regierungen sehr wohl Migranten und Migrantinnen aufnehmen, aber im Sinne dessen, dass sie billige Arbeitskräfte haben wollen. Das Beispiel Spanien, was auch bei der Veranstaltung sicher Thema sein wird, das Beispiel Spanien zeigt, dass dort Migranten aus verschiedenen Ländern außerhalb der Europäischen Union dorthin kommen und unter katastrophalen Bedingungen arbeiten müssen und leben müssen. Das wird von der Regierung toleriert. Das heißt, hier wird unterschieden zwischen Flüchtlingen oder Migranten, die nützlich sind für das wirtschaftliche oder für die Politik im Land, und es wird werden die abgewehrt, die eben nicht nützlich sein sollen. Und politische Flüchtlinge gelten schon mal als diejenigen, die auf jeden Fall abgewehrt werden müssen, was bedeutet, dass das Recht auf Asyl nichts mehr wert ist.
Verstehe, gehört das Asylrecht eigentlich völlig abgeschafft, weil dieser Begriff von politischer Verfolgung kann doch nicht in dem Sinne angewandt werden auf Flüchtlinge, die aus sozialen Gründen oder aus Hunger ihr Land verlassen müssen oder sich gezwungen sehen, ihr Land zu verlassen.
Ja, das Asylrecht wird in aller Regel auf die Genfer Konvention bezogen, und die Genfer Konvention schränkt es ein auf die Verfolgung von politischen, rassischen und einigen anderen Gründen, und darunter fällt natürlich nicht die mögliche Entziehung von Lebensgrundlagen, Hunger, Elend und dergleichen mehr. Hier muss man sagen, dass dieser Flüchtlingsbegriff insofern völlig unzureichend ist. Das heißt, diejenigen, die aus Kriegsgebieten fliehen, diejenigen, die aus Hungergebieten fliehen, diejenigen, die fliehen, weil sie überhaupt nichts mehr zu fressen haben, weil ihnen die Lebensgrundlagen zerstört worden sind, die können sich praktisch nicht auf die Genfer Konvention berufen. Und das ist tatsächlich ein Problem. Und hier würde es darum gehen, diesen Flüchtlingsbegriff zu erweitern. Das, was hier mit in Deutschland mit Asyl an Politik betrieben wird, ist ja eine ständige Einschränkung dessen, was schon mal an Definitionen vorgeherrscht hat. Es werden immer weitere Gruppen und immer weitere Einzelpersonen von diesem schon eingeschränkten Recht ausgeschlossen, was wir auch bei den Kriegsdienstverweigerern so erleben. Und wenn man sich das Beispiel von Italien anguckt, dass Flüchtlinge einfach abschiebt, ohne dass sie überhaupt einen Asylantrag stellen sollen, dann bedeutet das, die wenigen internationalen Regeln, die es gibt und die unzureichenden internationalen Regeln, die wir haben, selbst diese Regeln werden von den Regierungen möglichst in den Wind geschrieben und über den Haufen geworfen. Das heißt, sie sind nicht bereit, die Regierungen sind nicht bereit, überhaupt diesen Stand noch zu akzeptieren, sondern sie wollen, dass es im Grunde genommen aufgehoben wird und sie überlegen an vielen Punkten, an vielen Stellen, überlegen sie, wie sie die bestehenden internationalen Verträge aushöhlen und unterhöhlen können.
Du hast ja eben schon mal gesagt, dass das auch Themen sind, die in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen werden. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
Ja, nun sind wir ja nicht unbedingt diejenigen, die herrschende Meinung vertreten, und man muss schon sehen, dass zum Beispiel in einer Kampagne, die hier in Hessen vom Ministerpräsident, damals noch nicht Ministerpräsident Koch gelaufen ist, die sich eindeutig gegen Ausländer gerichtet hat, dass damit auch Stimmung nachher produziert wird. Ausländer, Flüchtlinge sind die Teile in unserer Gesellschaft, die die schwächsten Glieder sind. Sie können sich kaum wehren, sie haben kaum die Möglichkeit, öffentlich aufzutreten. Das liegt schon einfach daran, weil sie die Sprache nicht können, weil sie die Gesellschaft nicht kennen. Sie werden hier nicht als vollwertige Mitglieder akzeptiert und ausgegrenzt. Und das führt natürlich dazu, dass sie sehr leicht zu Opfern solcher Propaganda werden und dass es sehr schwer ist, dagegen vorzugehen. Ich denke trotzdem, dass es notwendig ist, das zu machen. Dass es notwendig ist, immer wieder darauf hinzuweisen, auch wenn das eine schwere Arbeit ist.
Wenn sich jetzt jemand für das Thema interessiert, welche Möglichkeiten hat er, sich zu informieren, oder wo gibt es gute Möglichkeiten, darüber was in Erfahrung zu bringen?
Naja, eine gute Möglichkeit, um mal zu sehen, was auf europäischer Ebene so passiert, ist natürlich das Buch. Ansonsten, wenn es um die Frage der Kriegsdienstverweigerung in Kriegsgebieten geht, die Frage des Asyls, wäre es sicher sehr hilfreich, bei uns einfach mal auf der Homepage zu schauen. Das ist www.connection-ev.de. Und ansonsten gibt es andere Organisationen, die sich zur Frage des Flüchtlingsrechts, Flüchtlinge unterstützen, wie Pro Asyl, Amnesty International, das zu Menschenrechten arbeitet, oder eben auch die Deutsche Friedensgesellschaft, die antimilitaristische Arbeit betreibt. Es gibt verschiedene Organisationen, die da Angebote machen, wo man Informationen holen kann, und es ist tatsächlich so, im Internet lässt sich sehr vieles finden, aber selbstverständlich sind wir auch glücklich, wenn Leute anrufen bei uns oder wenn sie sich einfach bei uns melden.
Die Veranstaltung mit Rudi Friedrich findet statt am 16.11.2004 um 19.30 Uhr im Interkulturellen Zentrum in der Rheinallee 3D in Mainz. Der Titel lautet genauso wie der des Buches: In welcher Verfassung ist Europa, EU-Militarisierung und Flüchtlingsabwehr? Nähere Informationen dazu gibt es auch auf den Websites der DFGVK Mainz und von Connection e.V. Thank you. Versteck dich, wenn sie schießen. Das ist der Titel des Buches von Jürgen Gräßlin. Es handelt von der überraschenden Erkenntnis, dass die sogenannten Kleinwaffen die wahren Massenvernichtungswaffen sind. In den fast 50 Kriegen und Bürgerkriegen, die weltweit stattfinden, geht die mit Abstand größte Zahl von Toten und Verwundeten auf den Einsatz von Kleinwaffen zurück, also hauptsächlich von Gewehren, wie dem aus dem idyllischen Schwarzwald stammenden G3. Der Autor ist in unserem Sendgebiet demnächst gleich zweimal bei DFGVK-Gruppen zu Gast zu einer Lesung, am 23. November in Mainz und in Wiesbaden am 30. November. Jürgen Gräßlin befasst sich seit über 20 Jahren eingehend mit dieser Thematik. Er ist Bundessprecher der DFGVK und Sprecher des Aktionsnetzes Kleinwaffen stoppen.
Wir, das sind Menschenrechtsorganisationen, Dritte Weltorganisationen, vor allem Friedensorganisationen, sind seit Jahrzehnten, muss man inzwischen sagen, also ich persönlich seit genau zwei Jahrzehnten, seit 1982, damit beschäftigt, zu schauen, was passiert eigentlich mit deutschen Waffen, speziell deutschen Gewehren im Ausland. Und stelle fest, zum einen fest, dass die Gewehre mit Abstand, mit riesigem Abstand, die schlimmsten Massenvernichtungswaffen auf der Welt sind. Und zum zweiten, dass wir Deutsche eben an vorderster Front mitkämpfen.
Die Forderungen des Aktionsnetzes Kleinwaffen stoppen beziehen sich auch auf die Umrüstung, die die Bundeswehr vornimmt, indem sie von ihrem alten G3-Gewehr auf die neuen G36-Gewehre umsattelt. Habt ihr genau diese Umrüstung nun zum Anlass genommen, um mit euren Forderungen jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen?
Ja, genau so ist, weil die vorhin beschriebene Entwicklung sich auf das deutsche G3-Gewehr bezog. Das wird produziert in Oberndorf am Neckar. Oberndorf liegt auf halber Strecke zwischen Stuttgart und Bodensee. Recht kleine Städtchen, gar nicht auffällig, wenn man dort ist, denkt man eigentlich, man ist im verträumten Schwarzwald und alles ist in Ordnung in dieser Welt, aber es ist eben nicht in Ordnung, denn dort sitzt die Waffenfirma Heckler & Koch. Heckler & Koch ist Erfinder des G3-Gewehres, das zwar viele von uns nicht persönlich kennen, weil sie nicht bei der Bundeswehr waren. Ich persönlich war bei der Bundeswehr, zumindest für 4 Monate, bevor wir uns dann wieder getrennt haben und habe gelernt, dieses G3-Gewehr, sag mal, auseinanderzubauen, wieder zusammenzubauen, wieder auseinanderzubauen und so weiter. Und habe es aber zum Glück nicht schießen kennengelernt. Aber es kam der zweite Schritt, dass wir, die wir damals alle in Oberndorf wohnten, uns intensiv mit beschäftigt haben, was passiert eigentlich mit diesen Gewehren, wenn sie exportiert werden, direkt aus Oberndorf, oder wenn die Lizenzen vergeben werden. Lizenzen sind Nachbaurechte. Und da sind wir auf einen Fakt gestoßen, der uns selbst überrascht hat und der natürlich nie in die Öffentlichkeit gedrungen ist. Je länger wir recherchiert haben, desto mehr haben wir gemerkt, dass eigentlich nahezu jeder Kontinent mit Direktlieferungen, direkten Waffenlieferungen oder Lizenzvergaben versehen worden ist, sodass dieses kleine Städtchen Oberndorf letztendlich bewirkt hat, dass in jedem Krieg dieser Welt zum Teil und auch ganz häufig auf beiden Seiten oder mehreren Seiten der verfeindeten Armeen G3-Gewehre im Einsatz sind. Ich nenne mal ein praktisches Beispiel. Erster Golfkrieg, Iran schießt gegen Irak. Iran hatte 1967 eine G3-Lizenz erhalten, seitdem wird dort produziert, damals noch unter dem Schah Reza Pahlavi, und zwar in einer Stückzahl von 100.000 G3-Gewehren pro Jahr bis zum heutigen Tag. Jetzt kann man das mal hochrechnen, das sind über 30 Jahre G3-Produktion im Iran, 100.000. Das heißt, die iranische Armee wurde massiv versorgt, dann kam dieser erste Golfkrieg mit etwa 1,5 Millionen toten Menschen, unzählige Beutewaffen in den Händen des Irak. Sodass, wenn diese Armeen aufeinander schießen, in der Regel eben G3-Gewehre nach beiden Seiten sind und eben 10.000, in dem Fall sich auch 100.000 von Toten bewirkt haben.
Ja, du hast eben schon das Wort Massenvernichtungswaffen in Bezug auf Gewehre in die Debatte geworfen. Nun klingt das ja vielleicht zunächst einmal nicht so einleuchtend, weil mit Massenvernichtungswaffen assoziiert man ja eher Bomben, Raketen, Atomwaffen, nicht unbedingt Kleinwaffen wie Gewehre.
Das ist falsch, also das würde ich jetzt wirklich ergänzen wollen, ich habe es bisher auch immer assoziiert. Also bevor ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, und das war, wie gesagt, Anfang der 80er Jahre und seitdem tue ich das intensiv. Man denkt immer, es sind die Atombomben oder biologische Kampfstoffe oder eben die Panzer oder die Flugzeuge oder die Marine, die Kriegsschiffe. Es sind sie nicht. Also die Großwaffensysteme, die ich gerade beschrieben habe, machen etwa 5% der Toten und Verletzten der Welt aus. 5% und die Gewehre machen etwa 63% aus. Also noch weit vor den Landminen an Platz 2. sind diese sogenannten Kleinwaffen, die Landminen zählen auch zu den Kleinwaffen, erstmal mit 90% der Toten überhaupt vertreten und davon die Gewehre wieder mit 63%. Man kann auch sagen, jeder von 3 Toten kommen 2 Tote auf Gewehrschüsse. Und wenn man dann noch weiß, dass wir auf Platz 3 sozusagen der Weltwaffenproduzenten liegen im Gewehrbereich und das relativ untergeht, weil das so niemand richtig wahrgenommen hat bis jetzt, beziehungsweise weil eben die Verkaufszahlen zwar hoch sind, aber längst nicht so hoch wie die Einnahme durch ein Kriegsschiff, hat man das ignoriert. So, jetzt kommt Punkt 2, das hast du ja zu Recht gesagt, nämlich die Tatsache, dass diese G3-Gewehre nun 40 Jahre im Einsatz sind, 40 Jahre exportiert worden sind und zumindest jetzt nicht mehr gefordert werden vom Markt, sprich von den Diktatoren und Scheindemokraten dieser Welt, die die Kriege führen, sondern wir haben jetzt die Forderung nach einem neuen Massenvernichtungswaffe, um bei diesem Begriff zu bleiben, nämlich nach einem neuen Gewehr. Und die Firma Heckler & Koch ist dabei absolut führend bei der weltweiten Entwicklung, soll das zukünftige Gewehr der US Army stellen, hat also den Ausscheidungswettbewerb in den USA gewonnen, hat vor nicht langer Zeit, gut, ich meine, sind inzwischen auch wieder 4 Jahre her, unter Helmut Kohl damals noch die letzte Lizenzvergabe in die Türkei abgesetzt. Das heißt, dort werden gerade 500.000 HK-33-Gewehre produziert. Inzwischen gibt es eine G36-Lizenzvergabe. G36 ist das Nachfolgemodell des G3, G36-Lizenzvergabe an Spanien. Und die ersten Rüstungsexporte, sodass wir eben befürchten, über Heckler & Koch wieder, sag jetzt mal, auf Platz 3, wenn nicht gar Platz 2 der Weltwaffenexporteure vorzurücken, im Gewehrbereich.
Qu'à tomber, ces deux yeux moites qu'à ses vies en a besoin. En a besoin pour arroser la rue qu'on doit du moite qu'à passer pour la poussière va tomber en yeux. Tenez trois jours la pluie pas qu'à tomber, ces deux yeux moites qu'à ses vies en a besoin. En a besoin. Pour arroser la rue, quand de deux mois t'es qu'à passer pour la poussière va tomber en yeux. Va moi y'a un petit beau doudou, y'a un petit beau doudou, y'a un petit beau. Va moi y'a un petit beau pour soulager tueur en moi. Va moi y'a un petit beau doudou, y'a un petit beau doudou, y'a un petit beau. Doudou, va moi y'a un petit beau pour soulager tueur en moi.
Kannst du vielleicht ganz kurz erläutern, worin sich denn dieses Nachfolgemodell G36 jetzt von dem G3 eigentlich unterscheidet, technisch?
Ja, technisch ganz einfach. Es ist leichter, die Waffe, ein ganzes Kilo. Es schießt mit mehr Patronen, das heißt einfach, man hat, wenn man Soldat ist, die sagen dann immer eine höhere Treffgenauigkeit und Trefferquote. Also Treffgenauigkeit kommt dazu, also das heißt, es auf eine größere Entfernung schießt es wesentlich genauer, auf das sogenannte Weichziel, wie die Fachsprache sagt. Heckler & Koch wirbt mit solchen Slogan wie Optimierung bei der Liquidierung von Weichzielen oder optimal geeignet, um Weichziele abzuschießen. Gemeint sind Menschen, Das heißt, dieses neue Gewehr G36 ist präziser im Schießen, hat eine größere Reichweite und damit eine höhere Trefferquote bei Menschen. Und damit ist es natürlich für einen Diktator irgendwo in Afrika oder für einen Scheindemokrat irgendwo in Südamerika eine äußerst attraktive Waffe. Da will man ran und dafür zahlt man auch Geld, da ruiniert man auch ganz gerne mal die Staatsfinanzen, vergisst die eigene Entwicklungshilfe oder man vergisst die Schulbildung der eigenen Kinder, denn man möchte ja die eigene Macht stabilisieren in solchem Land. Da kommen die Heckler und Koch-Waffen wie gerufen.
Ja, du hast eben gesagt, dass Heckler und Koch in diesem Bereich absolut führend ist. Ich hatte immer geglaubt, die Kalaschnikow sei der absolute Exportschlager auf diesem weltweiten Markt der Kleinwaffen.
Das stimmt auch. Also die Kalaschnikow von der Zahl her ist mit großem Abstand noch weiter verbreitet als das G3. Man schätzt, dass das G3 bis zu 10-mal etwa auf der Welt im Zirkulieren ist. Und zwar völlig unkontrollierbar, dass wenn es mal exportiert worden ist oder eine Lizenzvergabe erfolgt ist, kann man nicht mehr Einfluss darauf nehmen, wo diese Waffe letztlich landet. Bei der Kalaschnikow sind es etwa 60 Millionen. Also die sechsfache Stückzahl, das ist völlig richtig. Danach kommt aber eben auch gleich das G3. Und meine Erfahrung, ich war jetzt 4-mal in der Türkei und 2-mal in Somalia in den letzten Monaten, da haben mir die Soldaten dort vor Ort und auch die Söldner dort vor Ort ganz klar gesagt, wann sie die jeweilige Waffe brauchen. Nämlich, also wenn man als Soldat einen Feind verwunden will, was weiß ich, beispielsweise um dann wieder andere Soldaten zu binden im Bürgerkrieg, die den eigenen wegtransportieren müssen, dann nimmt man eine Kalaschnikow. Weil die Wirkung der Kalaschnikow im Körper längst nicht so brutal ist und so zerstörerisch ist wie dieses G3. Man nimmt ein G3 zum Schießen, also wenn man beide in den Beständen hat, dann um zu töten. Gezielte Kopfschüsse oder Brustschüsse zu vollziehen und damit ganz fürchterliche Verletzungen bei den Menschen hervorzurufen, in der Regel eben den Tod.
Deutsche Gründlichkeit gewissermaßen.
Made in Germany, made by Heckler und Koch und damit wirbt man ja auch letztlich.
Ja. Was sind eure konkreten Forderungen an die Bundesregierung, die ihr jetzt mit dieser neuen Kampagne gegen den Kleinwaffenexport und gegen dieses gegen den Export des G36 verbindet?
Also wir, muss ich erstmal sagen, das sind der BUKO, die Kampagne der entwicklungspolitischen Aktionsgruppen in Bremen, das ist die Kampagne gegen Rüstungsexport, ehemals Wiesbaden, heute Stuttgart, das ist das Rüstungsinformationsbüro hier in Freiburg, das ist natürlich die DFGVK, deren Bundessprecher ich bin. Es sind Friedens- und Menschenrechtsorganisationen in ganz Deutschland, auch Dritte Weltorganisationen, und wir freuen uns, wenn da weitere hinzukommen, weil wir brauchen den Rückenwind und wir brauchen die Unterstützung. Wir haben eigentlich jetzt erstmal, und das erstmal meine ich auch so, zwei Ziele der direkten Einflussnahme. Das eine wäre, durch die Einführung dieses G36-Gewehrs jetzt bei der Bundeswehr, die Krisenreaktionskräfte in Afghanistan oder in ehemaligen Jugoslawien schießen ja schon damit, dadurch sind Überschusswaffen frei geworden, genau gesagt 400.000 G3-Gewehre. Die Bundesregierung, die rot-grüne Bundesregierung, hat versprochen, sie allesamt zu verschrotten, was sehr begrüßenswert ist. Das wäre ein neuer Schritt, denn in früheren Jahren unter der Kohl-Regierung wurde ja immer exportiert und verscherbelt und verschenkt. Aber wir glauben es einfach mal nicht, dass das vollständig passiert, weil im Bundesverteidigungsministerium ja immer das Interesse da ist, dass man noch Geld verdient mit diesen alten Waffen, sodass wir massiven Druck ausüben wollen auf die Bundesregierung und dranbleiben wollen, dass dieser begonnene Verschrottungsprozess tatsächlich nicht nur 70.000 oder 80.000 Waffen betrifft, sondern eben 400.000. Und das Zweite wäre, aus dieser Erfahrung heraus, dieses G3 mit 15 Lizenzvergaben in alle Welt, zu sagen, es dürfen keine Lizenzen mehr vergeben werden. Es ist völlig unkontrollierbar, wenn man Nachbaurechte vergibt an irgendeinen Staat im Nahen Osten oder in Afrika oder in Südamerika, weil danach ist passiert und wir wissen nicht mehr, was danach mit diesen Waffen passiert. Wir können keinen Einfluss nehmen. Eben keine Lizenzvergaben und auch keine Direktexporte des G36, sondern die Konversion, die Umstellung auf eine zivile Fertigung dieser Rüstungsindustrie.
Der Titel des Buches von Jürgen Gresslin lautet Versteck dich, wenn sie schießen. Seine Lesung in Mainz findet statt auf Einladung der DFGVK Mainz mit Beteiligung der Heinrich-Böll-Stiftung, Campus Grün und dem AStA der Uni Mainz am Dienstag, dem 23. November um 19.30 Uhr im Interkulturellen Zentrum IKUZ in der Rheinallee 3D in Mainz. Zur Lesung in Wiesbaden laden die DFGVK Wiesbaden und die Friedensinitiative Wiesbaden ein am 30.11. um 20 Uhr. Und dort geht es ins Gemeindehaus der Evangelischen Ringkirchengemeinde. Das ist am Kaiser-Friedrich-Ring 5, direkt neben der Ringkirche.
Friederikes Widersprüche. Politische Randbemerkungen zu aktuellen Themen, gesprochen von Ursula Löw und Klaus Hecker.
Sag mal, Friederike, im Kosovo ist doch vor kurzem gewählt worden.
Die Wahlbeteiligung war ja nicht gerade überzeugend. Selbst die Albaner haben nur zu etwa 50% gewählt. Die Serben haben die Wahl weitgehend boykottiert.
Naja, sie sind ja auch aufgerufen worden, nicht zu wählen.
Aber die Albaner haben auch noch nachgeholfen. Denn nach verschiedenen Quellen wurden die Serben mit massiven Drohungen gehindert, die serbische Liste für Kosovo zu wählen.
Und welche Partei hat die Wahl gewonnen?
Die Demokratische Liga des derzeitigen Präsidenten Rugova. Die will auch ein unabhängiges Kosovo haben. Nach der UNO soll Kosovo bei Serbien bleiben.
Und wie sieht es mit der wirtschaftlichen Lage aus?
Sehr hohe Arbeitslosigkeit, etwa 70%.
Warum denn das?
Das hat Hans Koschnik, früher Bürgermeister in Bremen und Beauftragter für den Kosovo, in einem Interview gesagt. Fast das ganze Wirtschaftsleben wurde unter Tito von Belgrad gesteuert.
Sag bloß, die mischen immer noch im Kosovo mit.
Ja, und Belgrad hat natürlich kein Interesse, die Wirtschaft zu fördern, solange der Kosovo ein selbstständiger Staat werden will.
Immer dieser Streit um Grenzen.
Dort spielen mehrere Dinge eine Rolle, zum Beispiel Religion. Die Serben sind orthodoxe Christen, die Albaner Moslems. Und auch Sprache und Schrift.
Da werden die sich ja nie einig.
So sieht es tatsächlich aus. Aber das Hauptproblem ist wohl doch die hohe Arbeitslosigkeit.
Arbeitslosigkeit? Gibt es denn kein Rezept dagegen?
Doch, zum Beispiel wird in Indien die Arbeitslosigkeit durch die Landrechtsbewegung bekämpft.
Landrechtsbewegung? Was ist denn das? Landerechte für Flugzeuge? Oder wollen die rechts landen statt links?
Landrechtsbewegung, Anton. Das Recht auf Land, das der Mensch selbst bebauen und seine Nahrungsmittel darauf ziehen kann.
Ach so, was hat denn diese Rechtsbewegung bewirkt?
Es gibt Gesetze, die jedem Bewohner nur den Besitz von 7 Hektar Land gestatten. Aber diese Gesetze lassen sich leicht umgehen.
Und da greift die Bewegung ein?
Ja, sie organisieren gewaltfreien Widerstand auf allen möglichen Ebenen. Große Bedeutung haben die sogenannten Padyatras. Das sind große Fußmärsche mit vielen Teilnehmern.
Solche Spaziergänge können doch nichts bewegen.
Da irrst du aber gewaltig. Ein Padyatra im Jahr 2000 hat dazu geführt, dass die Bewegung Ekta Parishad, also Solidarischer Bund, in einer Kommission zur Landreform die Hälfte der Mitglieder stellen durfte.
Okay, Kommission heißt doch noch gar nichts.
Durch die Arbeit dieser Kommission haben 350.000 Menschen Land erhalten und 500.000 ungerechtfertigte Gerichtsverfahren gegen Arme wurden eingestellt.
Da können sich manche andere Länder mal ein Beispiel nehmen.
Ekta Parishad hat schon mit anderen Ländern Verbindung aufgenommen, zum Beispiel mit Brasilien und den Philippinen. Mahatma Gandhi hat gesagt, Glück für alle werde durch einen Sieg der Welt angestrebt, nicht durch den Sieg eines Staates auf Kosten der anderen.
Sieg der Welt? Klingt ja sehr gut.
Gut ist auch, dass Russland das Kyoto-Protokoll unterschrieben hat. Damit ist das Protokoll in Kraft getreten, auch ohne die USA.
Vielleicht denkt Kerry darüber ja anders.
Das wäre verdammt notwendig. Wegen des veränderten Klimas wechseln sich in Indien Überschwemmungen und Dürren ab. Das geht so weit, dass die Aussaat und damit die nächste Ernte gefährdet ist.
Da muss doch was geschehen.
Leicht gesagt. Ein Problem ist, dass die gesamte Wasserwirtschaft in Indien nicht von der Zentralregierung, sondern von den Gliedstaaten geregelt wird.
Und die werden sich nicht einig, weil jeder das größte Stück vom Kuchen haben will. Überall das Gleiche.
Außerdem wollen und können sie auch nicht viel Geld ausgeben. Jetzt wird der Ruf nach Nationalisierung der Wasserwirtschaft immer lauter.
Können sich die Menschen nicht einfach Brunnen bauen und das Grundwasser verwenden?
Das ist auch geschehen. Es gibt heute 20 Millionen Pumpen dort. Und das hat zu einem starken Absinken des Grundwassers geführt.
Und dadurch sind auch wieder die Ernten gefährdet. Übrigens, in einem Fernsehfilm wurde gesagt, dass an dem Mord an Martin Luther King im Jahre 1968 die Regierung beteiligt war.
Es hat einen Gerichtsprozess gegeben, in dem der Mord genau untersucht wurde. Die Geschworenen kamen zu folgendem Urteil. Es hat eine Verschwörung zum Schaden von Martin Luther King stattgefunden. Institutionen, darunter der Regierung zugeordnete, waren an dieser Verschwörung beteiligt. Am Tatort waren militärische Geheimdienste, das FBI und die Polizei von Memphis anwesend.
Ich kann das gar nicht glauben.
Und jetzt hat ein bisher nie gehörter Zeuge in einer eidesstattlichen Erklärung einen ehemaligen Mitarbeiter des Memphis Police Department belastet.
Warum wurde King ermordet?
Er war ein vehementer Gegner des Vietnamkrieges. Wegen seinen Forderungen zur Gleichstellung der Rassen und wegen seines Kampfes gegen die Armut bei der Regierung nicht gerade beliebt.
Und dann ein Mord?
Generell ist ein Menschenleben in USA nicht viel wert. Sie haben mehr als 10.000 Todesfälle durch Gewalt im Jahr.
Im Radio haben Sie gesagt, dass Bin Laden in einem Video wieder mit Gewalt in den USA gedroht hat.
Und meine Schweizer Zeitung stellt das Video ganz anders dar. Die Regierung in Washington stütze sich auf korrupte arabische Regierungen und weiter, Bin Laden wolle den Amerikanern vermitteln, wie sie am besten Anschläge verhindern könnten.
Die Radiosendung, die ich gehört habe, klang dagegen sehr wie Wahlpropaganda für Bush.
Als Wahlpropaganda haben die Popmusiker, wie während des Vietnamkrieges, sehr viel neue Songs geschrieben, die fast alle gegen Bush und seinen Irakkrieg sind. Zum Beispiel singt der New Yorker Green: Ich möchte sterben, weil die Regierung gelogen hat. Ein Lied über die Verwirrung, Enttäuschung und die Traurigkeit, die einen angesichts der Weltlage ergreift.
Was ist eigentlich mit den vielen Armen und Obdachlosen in den USA? Gehen die auch wählen?
Die meisten nicht. Viele dürfen sich gar nicht ins Wahlregister eintragen. Die meisten sind so mit ihrer Armut beschäftigt, dass keine Zeit bleibt, sich zu informieren und dann zur Wahl zu gehen.
Und die anderen?
In einer Umfrage sagten 7 von 10 Anrufern, sie würden nicht wählen gehen. Nur 3 betrachteten es als ihre Pflicht zu wählen. Ihr Kandidat sei John Kerry, weil der die Reichen stärker besteuern wolle und den Mindestlohn erhöhen.
Hoffentlich ist das nicht nur Wahlpropaganda.
Hast du schon von dem Film Celsius 4111 gehört?
Nein, das klingt sehr nach sowas wie nach diesem Film von Michael Moore.
Ist es auch. Ein Gegenstück zu Fahrenheit 9/11.
Ist das wohl Wahlpropaganda für Bush?
Ja, soll es jedenfalls sein. Aber es ist weitgehend daneben gegangen. So kommen andauernd die zusammenstürzenden Türme des World Trade Centers vor. Bush-Gegner in miesen Aufnahmen, während Bush immer strahlend in staatsmännischem Ornat auftritt.
Stürmen die Amerikaner auch hier das Kino wie bei dem Moore-Film?
Bei der ersten Nachmittagsvorstellung in New York waren gerade mal 12 Besucher da.
Na, hoffentlich gibt es bei der Wahl nicht wieder so ein Chaos wie nach den letzten Präsidentschaftswahlen.
Leider sieht es aber doch nach Chaos aus.
Ich dachte, die Amerikaner hätten daraus gelernt und auch viel Geld ausgegeben, um diese Probleme zu lösen.
Sie haben viel Geld ausgegeben, aber trotzdem stehen in etlichen Gliedstaaten noch die alten Wahlmaschinen mit den Lochkarten.
Die mit den Dimples und Krimpels oder wie das Zeug hieß.
Ja, genau die. Es gibt zwar weniger alte Wahlmaschinen, aber immer noch genug. Und die elektronischen Maschinen sind auch nicht gerade perfekt. Ohio hat zwar die neuen Maschinen angeschafft, ist aber dann reumütig auf die alten Dimpel-Krimpel-Maschinen zurückgegangen.
Das ist wohl Amerikas Mauterfassungssystem.
Bloß, dass es bei uns ums Geld geht und dort um, sagen wir mal, um die Zukunft Amerikas.
Und vielleicht sogar der ganzen Welt.
Es gibt auch noch weitere Probleme. So verlangt das neue Gesetz, dass Neuwähler im Stimmlokal einen Ausweis vorlegen müssen. Nun gibt es in Amerika keine polizeiliche Meldepflicht und viele haben dort eine Kreditkarte und einen Führerschein, aber keinen richtigen Ausweis.
Und auch mehrere Führerscheine, weil jeder Gliedstaat seinen eigenen Führerschein verlangt.
Und damit könnten Sie auch in mehreren Gliedstaaten wählen, zum Beispiel als Briefwahl. Es sieht so aus, als ob viele Gerichtsprozesse das Endergebnis stark verzögern könnten.
Armes Amerika, nicht einmal die Wahlen können Sie demokratisch durchführen. Und dein Tipp? Wer macht das Rennen?
Schalt das Radio an, dann kannst du es vielleicht erfahren.
Sag mal, Friederike, glaubst du an böse Geister?
Eigentlich nicht, aber es gibt Menschen, die daran glauben. Warum fragst du?
Dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten Kerry wurde bei einem indianischen Powwow eine Adlerfeder über den Kopf geschwenkt, um die bösen Geister zu vertreiben.
Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Aber ernsthaft, der Bevölkerungsanteil der Indianer in den USA beträgt zwar nur 1,5%, aber das sind 2,7 Millionen Wahlberechtigte, die in einzelnen Gliedstaaten der USA konzentriert sind.
Wahrscheinlich in Indiana.
Indiana? Ich weiß nicht, wie viele Indianer es dort gibt. aber es gehört nicht zu den Staaten, wo es viele Indianer gibt.
Wo gibt es denn viele Indianer?
In New Mexico ist jeder 10. Bewohner ein Indianer oder eine Indianerin. Gerade dieser Staat ist zwischen den Demokraten und den Republikanern heiß umkämpft. Da können die Indianer schon einen wesentlichen Einfluss haben.
Ein Indianer auf dem Stuhl des amerikanischen Präsidenten?
Aber Anton, die haben doch keinen eigenen Kandidaten aufgestellt.
Ach, schade. Der könnte wenigstens das Kriegsbeil vergraben.
Bisher haben nur wenige Indianer gewählt und dann meistens die Demokraten. Nun hat Bush den Posten des indianischen Verbindungsmanns abgeschafft. Das war eine direkte Verbindung zur Regierung. Es könnte sein, dass dieses Mal sehr viele Indianer zur Wahl gehen und demokratisch wählen.
Und Kerry?
Kerry hat versprochen, den Posten wieder einzuführen.
Dann war Kerry wahrscheinlich auch bei den Indianern.
Sicher. Und die Navajo-Indianer haben sogar ihre Stammeswahlen auf den 2. November gelegt, um eine hohe Beteiligung an den Präsidentenwahlen sicherzustellen.
Wie geht es denn den Indianern heute?
Es geht ihnen nicht gut. Der größte Teil ihrer Einnahmen stammt aus dem Glücksspiel.
Aber da gewinnt doch kein Mensch auf die Dauer.
Also Anton, sie spielen doch nicht. Sie haben in den 80er Jahren alle möglichen Privilegien bekommen und dürfen jetzt Spielcasinos betreiben, die sonst in den meisten US-Staaten verboten sind.
Da müssen sie doch wieder einen großen Teil der Einnahmen an den Staat abgeben.
Nein, fast die ganzen Einnahmen bleiben bei den Stämmen und die finanzieren damit umfangreiche Sozialprogramme.
Haben Sie denn wenigstens einen Vertreter im Kongress?
Ja, der Häuptling Nachtpferd ist Mitglied im Senat. Er hat einen großen Pferdeschwanz und fiel im Senat sehr auf. Als Clinton Präsident wurde, kam er zu Pferd und in vollem Federschmuck.
Na, wenigstens einer, der sich auch mit den Problemen der Indianer auskennt.
Ja, aber leider stellt der sich nicht mehr zur Wahl.
Wenn das doch Bush auch tun würde.
Vielleicht vertreiben den Bush ja die bösen Geister.
Aber Friederike, das wären doch gute Geister, die ihn vertreiben würden.
Da hast du recht. Aber wenn ich auch für Kerry bin, ich bin nicht recht froh darüber.
Wieso denn das?
Weil beide Kandidaten sich in einem Punkt gleichen.
Na, es gibt doch wesentliche Unterschiede.
Ja, es gibt große Unterschiede. Aber in einem Punkt wollen sie beide das Gleiche. Und der ist besonders wichtig für mich. Beide sagen leider, wir müssen eine starke Armee haben. Und nicht Militär gehört abgeschafft.
Jetzt noch einmal einen Überblick über unsere Veranstaltungen im November und Anfang Dezember. Die Veranstaltungen in Mainz finden alle statt im interkulturellen Zentrum in der Rheinallee 3D in Mainz. Die Lesung in Wiesbaden im Gemeindehaus der Ringkirchengemeinde. Aber jetzt der Reihe nach. Am 16.11.2004, 19.30 Uhr im Interkulturellen Zentrum. In welcher Verfassung ist Europa? EU-Militarisierung und Flüchtlingsabwehr. Im Mai 2004 wurde die Europäische Union auf 25 Mitgliedsländer erweitert. Eine Verfassung wurde entworfen und von den Regierungschefs bestätigt. Bevor sie in Kraft tritt, muss sie aber auch noch von den EU-Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Es wird Zeit, die Entwicklung kritisch zu beleuchten. Das tut der Mitherausgeber des gleichnamigen Buches, Rudi Friedrich. Veranstaltet wird das Ganze von der DFGVK Mainz, Friedensinitiative Mainz, Jungdemokratinnen, Junge Linke Rheinland-Pfalz und Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz und Attac Mainz. Am Dienstag, den 23.11. um 19.30 Uhr, ebenfalls im Interkulturellen Zentrum, die Lesung mit Jürgen Kresslin aus seinem Buch Versteckte Schwänze schießen zum Thema Kleinwaffen sind Massenvernichtungswaffen. Die Kleinwaffenveranstaltung in Wiesbaden findet statt am 30.11. im Gemeindehaus der Evangelischen Ringkirchengemeinde, Kaiser Friedrich Ring Nummer 5, direkt bei der Ringkirche. Uhrzeit 20 Uhr. Im Dezember, und zwar am 6.12. Nikolaus, findet in Mainz, natürlich auch im Interkulturellen Zentrum, der Kartenschreibabend der DFGVK Mainz statt, Solidarität mit den Gefangenen für den Frieden. Die DFGVK schreibt und verschickt Grußkarten an weltweit inhaftierte Kriegsdienstverweigerinnen und Menschen, die wegen ihrer Friedensaktivitäten gefangen gehalten werden. Das alles mit Speis und Trank, netten Leuten und Musik, vielen, vielen Karten, Kugelschreibern und Spaß dabei. Nähere Informationen zu allen Veranstaltungen finden sich auf der Website der DFGVK Mainz und deren Adresse lautet www.dfg-vk-mainz.de www.dfg-vk-mainz.de. Zu der Veranstaltung zur EU gibt es ebenfalls Informationen auf der Website von Connection e.V. Die findet sich über jede gute Suchmaschine.
Pazifismus, das antimilitaristische Magazin der Medieninitiative Radio Quer.
Von der Wiesbadener und der Mainzer Gruppe der Deutschen Friedensgesellschaft vereint Kriegsdienstgegner und Kriegsdienstgegnerinnen.
Test fertig! Ah, T für 3.